Einen wunderschönen guten Nachmittag an alle. Wie ihr vielleicht von den Namen sieht und von dem Akzent hört, kommen wir beide ursprünglich aus Finnland. Wir haben heute eine tolle Frage bekommen. Hey, ihr solltet eigentlich das glücklichste Volk in der Welt gewählt worden sein. Was macht ihr in Deutschland? Naja, unsere Antwort ist, wir wollen das Glück verbreiten. Ich habe KI nachgefragt. KI hat geantwortet, es ist eine persönliche Wahl der Präferenzen. Deutschland hat gute Arbeitsmöglichkeiten und ein gutes Bildungswesen. Naja, das ist eine Frage. Es soll keine Unternehmenspräsentation werden. Wir kommen ursprünglich aus Finnland, machen da seit 20 Jahren Verwaltungssystem für Schüler und Schülergeräte und auch ein Operativsystem auf Linux, das sich basiert. Und in Deutschland sind wir als Bravo GmbH unterwegs, haben Landkreis Harz mit 17.000 Benutzer und 11.000 Geräten als unsere Kunden und dann gute 3.000 Geräte in Magdeburg. Soll keine Unternehmenspräsentation werden, ein bisschen von mir selbst. Ich komme ursprünglich von der schwarzen Seite. Das heißt, ich habe früher in der Softwareindustrie gearbeitet mit proprietären Lösungen und die an Unternehmen gekauft. Und vor gute 20 Jahren habe ich den Beschluss gemacht, ich werde im Leben etwas machen, in meiner Arbeit, das auch Sinn hat und das eventuell ein bisschen Mehrwert anbietet. Danach habe ich im Bauwesen in einem Softwareunternehmen gearbeitet. Wir haben Software gemacht für bessere Gebäude, die billiger und umweltfreundlicher gebaut werden und Lebenszyklusanalysis. Und jetzt hier heute bei Bravo, wo wir das auf Open Source machen. Heute wollen wir so ein dynamisches Duo, manche konnten das auch Beavis and Butthead in der Präsentation machen, wo ich ein bisschen heute ein 360-Grad Blickwinkel in die Welt der Digitalisierung der Schulen mache, was es da so ein bisschen Angebot gibt. Und der Kollege Arto Terras, der später von sich selber ein paar Wörter sagen wird, wird ein bisschen unter die Haube tauchen und unsere Vorgangsweise für die linksbasierte Open-Source-Prüfungsumgebung geben. Die Engländer sagen immer so schön, speak now or forever be quiet. Das heißt, spricht jetzt oder schweigt für immer. Ein Vortrag sollte immer interaktiv sein. Deshalb würde ich euch auch gerne fragen, was sind eure Erwartungen für heute, für diesen Vortrag? Wunderbar, keine Erwartungen. Zwei Finnen im Saal und sofort wird das nö. Ich sag nichts. Naja, wir haben ja den Vorteil, dass wir unsere Gesprächspunkte für heute, für die 45 Minuten auswählen dürfen. Wie gesagt, ich werde ein bisschen einen Blickwinkel so 360 Grad auf die Welt der Digitalisierung in den Schulen werfen. Dann ein bisschen auf den Status quo, wo stehen wir heute in Deutschland. Und später werden wir natürlich ein bisschen in Finnland reingehen. Der Kollege wird dann über das Workflow berichten, wie man Prüfungen erstellt, durchführt und bewertet und die technischen Bausteine dazu. Und am Ende unseres Vortrages haben wir auch ein bisschen Zeit für hoffentliche Fragen und Stellungnahmen reserviert. Und Safe Harbor Statement. Viele von meinen Visionen und Meinungen sind stark verfärbt und die sind persönlich. Ihr könnt die immer hinterfragen und auch ein bisschen challengen. So seid nicht scheu, sondern kommt mit euren Gedanken auch auf uns zu. Viele Leute kennen das fünfmal Warum vom Taichi Ono Toyota. Das heißt, fünfmal sollte man die Frage stellen, warum. Und wir stehen ja mit der Digitalisierung in den Schulen in einem Wendepunkt. Ist längst eine Realität, aber wir können jedoch sagen, dass der Umgang damit ist entscheidend, was passiert. Ob es zu einer Überforderung wird oder zum echten Chance wird. Die Effizienzsteigerung ist kein Selbstzweck, sondern ein Hebel. Es ist klar, wenn wir die Effizienz steigern können, gewisse Prozesse automatisieren können, cleverer die Geräte verwalten und Systeme miteinander vernetzen, gewinnen Schulen zurzeit dafür, worum es eigentlich geht im Bildungswesen. Zeit für bessere Pädagogik. Das haben wir auch in den letzten PISA-Studien gesehen und danach haben viele, die meisten haben nicht so gut ausgeschnitten wie früher, haben gesagt, die Digitalisierung ist nicht die Lösung, sondern die clevere Benutzung von der Digitalisierung in den Schulen. Wie benutzen wir das? Und dann kommen wir auch weiter zu den Anpassungen von neuen Formaten. Wir waren ja, vor 5 Jahren wurden wir vor die Frage gestellt, wie können wir dann Unterricht den Schülern bringen, wenn wir keine Schulen offen haben. Das heißt, von hybriden Unterricht bis zu digitalen Lernplattformen. Und die erfordern nicht nur eine bessere Infrastruktur und bessere Systeme, sondern die erfordern auch eine total andere Vorangehensweise in der Pädagogik und im Lehren und Lernen, wie man die benutzt. Und oft, was dabei vergessen wird, und das ist auch ein Standbein von unserer Vorangehensweise, ist die Nachhaltigkeit. Man sollte auch daran denken, dass nicht nur neue Systeme und Geräte gekauft werden, sondern wie können wir die Systeme besser und länger benutzen, so dass die Ressourcen schonender sind, länger benutzt werden können, langlebiger sind und auch eventuell Geräte aufs Neue benutzt werden. Der Laptop zum Beispiel, auf dem die das heute laufen haben, das hat unser Linux-basiertes Operativsystem und wir laufen LibreOffice, ist ein ehemaliges Geschäftslaptop, haben wir total noch renoviert, geben eine Neugarantie und somit bekommen die Schüler quasi bessere Geräte für weniger Geld und CO2-Werte von den Bildungswesen sind niedriger. Und da kommen wir zu dem Zugang von innovativen Open-Source-Lösungen. Und diese ermöglichen dann natürlich Unabhängigkeit, Transparenz und vor allem Anpassbarkeit. Nicht alles muss neu erfunden werden, aber vieles muss sinnvoll verknüpft werden. Was bleibt daraus eigentlich zusammen? Warum? Die Digitalisierung in den Schulen ist kein Projekt, das einen Anfang und ein Ende hat, sondern es ist ein Prozess. Wir müssen das ständig verbessern und zusehen, wie kommen wir weiter, so dass wir es klug gestalten, effizient und innovativ, nicht nur, sondern auch nachhaltig und gerecht. Nun ist es ja so, dass man sagt immer, dass Digitalisierung ist ein Motor der Innovation. Aber wir haben nicht nur eine Digitalisierung in der Welt, sondern wir haben verschiedene Weltteile. Wir können ja uns ja zum Beispiel Europa anschauen und wir gehen hier ein bisschen einen anderen Weg als die anderen geografischen Märkte. Hier haben wir eine mehr wertebasierte Digitalisierung, wo Datenschutz und digitale Souveränität höher geschätzt werden. Das heißt, das gibt mehr Schutz, mehr Transparenz, aber die Kehrseite der Münze ist das, dass wir haben auch langsamere Prozesse, fragmentierte Märkte und weniger digitale Champions. Wenn wir uns dann etwas ganz anderes anschauen, haben wir Nordamerika und USA. Da haben wir ganz andere Treiber für die Welt der Digitalisierung in den Schulen. Und hier sind es Skalierbarkeit, disruptive Technologien und Datenökonomie und Wirtschaft, die die Sachen vorantreiben. Da bekommen wir auch die großen Spieler, Microsoft und Google, und die treiben das eigentlich nach der Wirtschaft und Ökonomie und disruptive Technologien. Und weil Innovation da auch ein Treibkraft ist, bleibt da keine Zeit übrig für Regulierung und auch solche Sachen wie Datensouveränität. Und ich persönlich bin der Meinung, Gott sei Dank sieht das anders in Europa aus und wir legen viel mehr Wert auf Datenschutz und Souveränität. Dann haben wir Asien. Etwas ganz anderes. Asien lebt ja in ihrer eigenen Parallelwelt. Sind sehr stark vom Staat gesteuert. Die haben ihre eigenen Standards. Und naja, Personenschutz, Datenschutz sind immer da so eine Frage. Aber sind immerhin die Vorreiter im Thema KI und auch Automatisierung. Und wir haben auch während heute und werden auch morgen sicherlich darüber hören, was KI bedeutet und wie das benutzt wird. China zum Beispiel benutzt die Daten und KI im Bildungswesen auch für Social Monitoring. KI hat sehr viele gute, positive Seiten, aber hat auch seine Nachteile. Dann haben wir natürlich Afrika. Und Afrika wird oft eigentlich als ein digitaler Nachzügler angesehen. Aber eigentlich fehlerhaft. Es gibt zum Beispiel in Ostafrika Millionen von Leuten, die haben nie ein traditionelles Bankkonto gehabt. Die machen das über ihr Handy. In Afrika sehen wir auch sehr clevere, dünne Lösungen für mobile Lösungen für Bildungswesen. Die sind nicht digitale Nachzügler, sondern die machen den Wandel und die Digitalisierung des Bildungswesens anders. Australien, stark liiert mit England, war früher auch Europa, aber ist nicht mehr, England also. Und die haben einen starken Fokus auf Cloud-Lösungen und digitale Kompetenzen. Australien ist natürlich ein sehr großes Land und deshalb hat das auch eine sehr große Bedeutung, dass die eine funktionierende Cloud-Lösung haben. Dann haben wir die verschiedenen digitalen Prüfungsformen für Schulen. Und es ist ja so, dass die können nicht alle in eine Klasse klassifiziert werden, sondern das gibt es auch viele Systeme, die überlappen ein bisschen aneinander. Wir haben die LMS-Systeme mit Prüfungsfunktionen und die haben natürlich eine zentrale Umgebung, in dem Lehrer und Schüler und die Bewertungen zusammenkommen und ermöglichen, die Aufgaben zu erstellen, abzugeben und zu bewerten, alles von einem Ort. Plattformen für große Prüfungen und Zertifizierungen gehen einen Schritt weiter. Sie sollen nicht nur die Fragen und Schwierigkeitsgraden in Echtzeit, aber auch sicherstellen, dass das alles sicher funktioniert und Lernstände präzise erfasst und motiviert fördern. Plattformen für Quizze und formative Bewertungen und Plattformen für sichere Prüfungen. Überlappen sich natürlich für große Prüfungen und Zertifizierungen, aber die sicheren Prüfungen müssen natürlich da sein, dass Datenschutz und Betrugsprävention verhindert wird. Werden wir heute, wenn der Arthur das da durchgeht, ein bisschen durchgehen, wie das aussieht und kannst. Und schließlich haben wir die Open-Source-Lösungen und die bieten natürlich eine flexible und transparente Lösung und datenschutzkonforme Alternative zu proprietären Systemen. Lassen sich anpassen, weiterentwickeln und bestehende Infrastrukturen integrieren. Und das sind ideal für Schulen und Bildungseinrichtungen, die Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit suchen. Und hier sehen wir schon, dass zum Beispiel in der nördlichen Hemisphäre in Finnland legt man schon sehr viel Wert drauf, dass man transparente Lösungen in Gebrauch nimmt und auf denen die Prüfungsplattformen weiterspielt. Nun ist es ja so, dass Open Source ist ja ein Rückgrat vieler Systeme. Sehr viele Leute benutzen Systeme, die auf Open Source laufen, ohne das zu wissen. Warum wird dann die Open Source Software so oft vernachlässigt? Eine der Sachen ist natürlich die Dominanz der großen Tech-Unternehmen. Das heißt, die sind allgegenwärtig, die sind auch aggressiv in ihrer Vermarktung und sind auch sehr gut in Lobbyieren. Und natürlich ist die andere Sache, es ist Mangel an Bekanntheit und Akzeptanz von Open-Source-Lösungen im großen Markt. Es ist sehr schwierig für Leute und Beschlussnehmer, eine Lösung entgegenzunehmen, das nicht bekannt ist. Frage, Kommentar.
Frage, gibt es eigentlich im Open-Source-Bereich einen Zusammenschluss von Firmen in dem Bereich, die dann zusammen lobbyieren gegen die Großen?
Eigentlich nicht, konnte man sagen. Aber das ist im Gange und wir arbeiten daran. Und wir sehen ja so schon, dass alles Gute seine Zeit nimmt. Öffentliche Verwaltung, Ursula von der Leyen, hat 2020 und offiziell 2021 ihre sehr starke Linienrede in der Kommission gegeben, dass die Europäische Union und alle Mitgliedsländer sollen in der Zukunft alle ihre zukünftigen Systeme für öffentliche Verwaltung auf Open Source basieren. Wir hoffen so, wieder eine persönliche Stellungnahme, aber wir hoffen so. Und wir sehen das schon jetzt, dass man sieht, dass eventuell ist die Richtung, wohin USA sich heute bewegt, nicht die richtige, wenn es um Datenschutz und Datensouveränität geht. Und ich persönlich bin der Meinung, das wird die Situation verändern und man Open Source zum Beispiel kommt in ganz anderes Rampenlicht und Datensouveränität. Definitiv. Zurück zur Europäischen Union und Ursula von der Leyen's Stellungnahme. Aber erst 2024/25 konnte OpenDesk in Deutschland präsentiert werden. Alles Gute nimmt seine Zeit. Und notabene, Bildungswesen ist eigentlich ein Teil der öffentlichen Verwaltung. Technische Hürden und gewissermaßen Benutzerfreundlichkeit, aber die sind schon teilweise, können wir sagen, überbrückt worden. Das heißt, es gibt sehr viele Sachen, wo die schwierig angesehen werden. Es ist auch schwierig, Leute zu finden, die eventuell diese Hürden überbrücken. Und wie gesagt, die Dominanz der großen Unternehmen, die haben das schon relativ gut eingebettet und haben ihre eigenen Lobbyisten und speziell die Verbindungen zu den politischen Beschlussnehmern sehr gut eingebettet. Wir haben das gesehen während der letzten 10 Jahre. Sehr viele öffentliche Systeme und Systeme basieren sich auf proprietäre Software. Aber erst 24 und heute merken wir, tja, Personendaten und Datenschutz und Datensouveränität sind da eventuell nicht so optimal gelöst. Wir sind meiner Meinung nach auf dem Weg in die richtige Richtung. Und das wird sich ändern. Wie sieht das dann aus in Deutschland? Gibt es hier im Publikum Leute, die schon heute irgendwelche digitale Prüfungsumgebung in der schulischen Umgebung benutzen oder Erfahrungen haben? Okay, welche?
Eigenentwicklung von der Hochschule.
Eigenentwicklung von der Hochschule.
Kennen Sie die von?
Ja.
Genau, die haben ein eigenes System.
Ja.
Also von Scratch hochgefahren und arbeiten damit. Also wird alles mit kontrolliert.
Ja.
Also Korrektur.
Sie?
OLAT und Mikrobutton für
Open. Open OLAT, ja.
Wir sind hier so ein eigenes Linux.
Okay. Da hören wir die Open Source Lösung. Ja. Und da hinten gab es noch. Ja, hier nach. Entschuldigung. Ja. Okay. Und was sind die größten Hürden da gewesen? Ja. So 80-20.
Ja, also größten. Teilweise muss man teilweise so machen. Teilweise muss ich über den Fuß gehen.
Und da gab es noch welche andere? da hinten war?
Ja, war ein Teil von Apple-Versuch. Ich brauche auch.
Habt ihr das gehört? Nicht brauchbar.
Also.
Ja, die digitale Prüfungen haben natürlich durch Pandemie an Tempo gewonnen. Aber wir wissen alle zum Beispiel, dass in Deutschland die digitale Infrastruktur nicht optimal gestaltet war. Wir haben DigiPakt 1 durchgemacht. Jetzt ist die Abrechnung bald fertig überall in der schulischen Umgebung. Und DigiPakt 2 ist am Kommen. Wir sehen, dass die Technologie in Hochschulen reifer ist und in der schulischen K12-Umgebung, können wir sagen, ist noch in der Einführungsphase. Das steht da, es sind noch einige Meilensteine zu machen in der schulischen Umgebung. Aber wir sehen jedoch, dass innovative Lösungen sich in der Dachregion jedoch vorkommen lassen. Open OLAT wurde hier erwähnt, Ilias, und es gibt auch sehr viele andere, die kommen werden. Aber wie gesagt am Anfang, das fordert auch eine Veränderung in der Pädagogik und in dem Lehren und Lernen, dass man die digitale Prüfungsumgebung gut in Gebrauch nehmen kann. Öffentliche Gelder fließen in Open-Source-Projekte, aber leider wage ich zu sagen, dass Open-Source-Potenzial ungenutzt still bleibt. Weil es immer noch mangelnde Kooperation und Zusammenarbeit vorkommt. Wir sehen hier und da einige, und jetzt kommt eine ausländische Stellungnahme. Deutschland hat es ja so wunderschön mit 5.553 Schulbehörden, 16 Bundesländern und den kreisfreien Städten und alles anders. Deutschland, wir können es auch anders. Ein Kollege wohnt in Allgäu. Freistaat Bayern, wir können es auch anders. Wir haben eine bunte Flora von verschiedenen digitalen Prüfungsumgebungen. Wir haben natürlich die 14 eigentliche Landesbildungsserver, da ist vieles eingebettet. Wir haben Ilias, wurde hier erwähnt, Moodle, Examsoft, FlexNow, Open OLAT, ITS Learning, sie ist nicht komplett die Liste überhaupt. Sokrativ, Kahoot, das eigentlich von einem ganz anderen Blickwinkel kommt, ist eine spielerische Umgebung, aber wird auch für digitale Prüfungen benutzt. Dann haben wir Unipark und dann haben wir Vera. Ein gutes Beispiel. Da wurde zum Beispiel der Beschluss gemacht, das sollte bundesweit für die Vera-Prüfungen für 3. und 8. Klasse gemacht werden. Jedoch gibt es da eine Lücke. Jedes Bundesland darf selber entscheiden, wie diese Prüfungen gemacht werden. Aber es gibt eine bunte Flora. Es mangelt noch an Zusammenarbeit. Und heute wollen wir einen Weg zeigen, den wir gemacht haben, dass der Kollege ein bisschen tiefer durchgehen wird. Aber bevor wir loslegen, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Mut gesammelt und wagt auch ein bisschen was zu sagen. Was ist nach eurer Meinung die Definition und Zweck einer digitalen Prüfungsumgebung? Alle fallen vorne, durch ja. Im Kurs.
Sicherstellung eines perfekten Workflows.
Stellung perfekten Workflows ohne Fehler. Ja.
Das ist ein Routineprozess.
Ja.
Genau, das ist ein Routineprozess. Ich werde es nur wiederholen, dass das auch gedreht wird dann. Ja.
Ja. Ja.
So dass man die Stellen vorbereiten können. Ja.
Also ich denke, dass eine digitale Prüfungsumgebung erstmal für die Lehrkräfte, zumindest bei uns im Landkreis Harz, in derjenige, der das recht niederschwellig sein soll, das heißt einfach zu bedienen. Also Prüfungen sollen, individuelle Prüfungen und auch Tests und so weiter, sollen sehr einfach zu erstellen sein auf der Prüfungsplattform, einmal auf der Plattform selber und dann natürlich auch der sichere Zugriff von kleinen PCs, meist erstmal in der Schule, auf diese Prüfungsumgebung. Sicher heißt, dass also das der Zugriff auf das Internet und so weiter und so fort für die Schüler nicht möglich ist, sodass hier Betrugsversuche einfach unterbunden werden. Das sind so die Grundansprüche.
Also es sollte niederschwellig für die Lehrkräfte sein, das zu bedienen, auch zum Beispiel Prüfungen zu erstellen. Und an die andere Seite, wenn man das auf den schulischen Rechner benutzt, dass die Betrugsversuche unterbunden werden. Noch weitere? Ja.
Dokumentation.
Dokumentation ist natürlich ein wichtiger Teil, ja. Gut, vielleicht stellen wir vor, also das ist auch eine sehr allgemeine Basis, was wir sehen als der Workflow gerade, was auch genannt würde für eine Prüfung allgemein. Wir sehen das normalerweise auch als eine Client-Server-Basis, wie das heutzutage meistens ist, auch die, was genannt wurden, diese Umgebungen, die funktionieren meistens auf den Server, auf den Web-Server, beide das Erstellen und Durchführen der Prüfungen. Manche Ausnahmen gibt es natürlich, aber also der Lehrer erstellt eine Prüfung auf den Server, in einer oder andere Weise gibt die Prüfung für die Schüler frei und dann die Schüler starten einen Prüfungsmodus auf den Endgerät, sei das dann ein Tablet oder PC oder sonst noch was, und führen die Prüfung auf den Server durch. Dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die Schüler da zu beobachten. Geht jetzt gerade von diesen Betrugsseite, ob man da erkennt, ob jemand schummelt oder vielleicht auch präventiv das zu verbunden, dass man es erstmals nicht schummeln kann. Und dann muss man natürlich die Antworten ausschauen und werten. Da kann natürlich auch in KI oder solche Sachen, muss man da allerdings sehr vorsichtig sein. Also da genau, was man mit KI machen darf, darf man für Bewertungshilfe zum Beispiel überhaupt nutzen, weil das auch entscheidend für die Menschen sein kann. Also da sind auch die EU-Regeln kommen. Aber auf jeden Fall, wir brauchen den Lehrer da. Sie muss auf jeden Fall die Antworten schauen. Das System kann vielleicht helfen und Antworten gruppieren, dass die leichter dann zu bewerten sind. Also was haben wir für Ziele? Das wurde auch genannt, intuitiv für die Lehrer, einfach für die Schüler. Sollte flexibel sein, es gibt unterschiedliche Prüfungstypen. Eine Grundschuleprüfung in Mathematik ist etwas anderes als eine Prüfung in eine Berufsschule für Schreiner. Und Möglichkeit für Monitoring während der Prüfung. Und was natürlich auch wir als Ziel stellen, ist Implementierung als freie Open-Source-Software, wie wir auch unsere Systeme entwickeln. Und allgemein grob würde ich so sagen, dass es gibt so mehrere Serverlösungen, was hier jetzt bereits auch genannt wurden. Auf den Client kenne ich mindestens nicht so eine gängige, komplette freie Software-Alternativ, was auch auf den freien Systemen läuft. Und deswegen ist das auch die Großteil von meinem Vortrag geht jetzt auf die Client-Seite, wo wir auch selber arbeiten. Und da ist ein interessantes Beispiel davon, ist die Prüfungsumgebung Abiti in Finnland. Weil in Finnland sind tatsächlich die Abiturprüfungen, was eigentlich die wichtigste Prüfung in der ganzen Schullaufbahn, also mindestens vor den Hochschulen und Universitäten ist, die wichtigste Prüfung ist digital seit 2016. Ich glaube, da hat man, die letzten Schulen haben den 2019 zu den digitalen konvertiert. Auf jeden Fall über 5 Jahre läuft das alles nur digital. Natürlich, das gleiche System wird auch für Kursprüfungen benutzt. Und dadurch sind praktisch alle Prüfungen heutzutage digital, kann man so sagen. Dieses System ist Linux-basiert. Das wird auf den eigenen oder schulischen Laptop normalerweise ausgeführt. Und das kann auch eine separate Partition installiert sein oder auf einen USB-Stick. Und das ist in gewisser Weise schon eine Motivation in Finnland für die Schulen oder die Schüler, eine Linux-kompatible Hardware zu kaufen. Gibt es eine relativ gute Voraussetzung, auch für neue Systeme da einzuführen. Linux-basiert hat natürlich viele Bestandteile auf freie Software, ist allerdings nicht als Gesamtpaket nicht freie Software und das wird jetzt auch nicht von uns entwickelt, das Abiti, das kommt von der Behördenseite und deswegen können wir das auch nicht direkt einfach nehmen und hier einsetzen. Es gibt verschiedene Gründe dafür, aber auf jeden Fall, die sind jetzt auch in Wandel. Aber kurz vielleicht an den Sicherheitsmaßnahmen, da wenn man dann wirklich ein Abitur macht, in Kursprüfungen läuft das anders, aber in Abitur sind auch Handys, Smartuhren, alle Geräte mit WLAN, auch Mäuse mit programmierbaren Makros und sowas, alles verboten. Ja? Gerade für den Schummelsicherheit. Da werden USB-Sticks an den Schule geliefert, dort an den Probanden verteilt und die verbinden mit dem Server, also ohne generelle, also allgemeiner Zugang ist im Internet und dieser USB-Stick hat auch dann als Bestandteil technische Beobachtung, Einzelheiten davon haben die nicht veröffentlicht. Also, aber das führt man nur in dieser Prüfung durch, sonst, und deswegen ist das die Sicherheit der, was die vorinstallierte Software auf dem Rechner ist, relativ irrelevant. Also das kann ein Windows-Rechner sein, das kann ein Linux-Rechner sein, weil was auf der Festplatte ist, ist eigentlich dann in Abitur egal. Allerdings, die sind, wie gesagt, die sind auch im Wandel. Diese gesamte System wird mit einer Prüfungsapplikation, dieser USB-Stick, ersetzt. Dieser Serverteil wird dann auch ändern. Da wird ein Container laufen. Und was bisher auf dem Stick ist, bisher ist auf dem Stick alle so verschiedene Programme, um zum Beispiel Texte zu erstellen. Dann ist auch eine Webbrowser auf dem Stick und GeoGebra und solche Programme, was man da nutzen darf in der Prüfung, die werden jetzt auf den Server laufen. Und dann der Client-Betriebssystem muss einen gesicherten Prüfungsmodus anbieten. Also es geht in den Hals in die gleiche Richtung, dass man, wie man Prüfungen durchführt in, sagen wir mal, eine Moodle-Umgebung oder ein OpenOLAT oder Ilias, wo eigentlich auf den Client-Seite nur ein Webbrowser erforderlich ist. Die finnischen Behörden haben entschieden, dass die würden Windows und Mac und Chromebooks unterstützen da. Was ist dann mit den Gymnasien, die Linux-Lab und Puro nutzen? Das ist nämlich keine geringe Zahl, das ist fast ein Drittel von den finnischen Gymnasien haben Linux. Aber wir reden natürlich mit denen. Das wird eine Lösung geben und möglicherweise wird auch die USB-Stick-Lösung für eine Zeit lang auch eine Möglichkeit sein. Aber wir fragen natürlich, was ist dann der Konformität mit der EU-Open-Source-Strategie, digitale Souveränität, ob man das gerade an den Windows, Mac und Chrome da mindestens als alleinige Wahl und erlehnen sollte. Trotzdem, summa summarum, unsere Lösung wird gleichwertig sicher oder besser sein. Und dann wird das auch offiziell für die Abitur genehmigt. Und ja, Open Source ist, ja, die Idee ist, man darf das natürlich selber untersuchen, dann man sollte dasselbe anpassen dürfen, wie passt das mit dem Schummelsicherheit zusammen. Wir kommen kurz zu den Folgerungen. Also in dem Fall, in dem Prüfungsmodus sollte eigentlich die Kontrolle der Umgebung durch die Schule laufen oder größere Organisationen, aber nicht durch die Schüler selber. Und die Integrität des Prüfungsmodus darf nicht kompromittiert werden, obwohl die Geräte ganz normal nach Hause genommen werden von den Schülern. Also in Finnland typischerweise hat jeder ein persönliches Gerät. Es gibt auch Schulen, die geteilte Geräte nutzen, aber egal, unabhängig von diesem Modell, die Prüfungsumgebung, ja, sollte sicher sein. Wie sicher das an einem Windows dann ist oder Mac OS oder sowas, ich nehme da jetzt keine Stellung, aber und die sind jetzt auch nicht, sagen wir mal, Military Grade sicher muss das nicht sein, aber dann trotzdem, es gibt bestimmte Forderungen da. Das muss natürlich kompatibel mit der Prüfungsumgebung auf dem Server sein. Prinzipiell ist das einfach, ein Webbrowser reicht bei den meisten Systemen, aber zusätzliche Monitoring-Funktionen oder irgendeine Kopplung, um Funktionen auszuschalten oder sowas, kann auch erforderlich sein, je nachdem, was die Serverumgebung bietet und was das von den Client-Umgebung möchte. Dann schauen wir etwas an den Systemsicherheit an, wie können wir irgend sowas dann anbieten. Und vielleicht sage ich dann gleich am Anfang, die werden jetzt nicht unbedingt alle eine Forderung für diese Abiturumgebung sein, weil der, das bieten auch die, zum Beispiel die Windows-Laptops nicht. Ja? Aber wenn man zur Sicherheit irgendwann sicherstellen kann, für ein System, was man auch zu Hause nehmen darf, planen wir so ein BIOS mit Passwort und Secure Boot Schlüssel der Organisation. Und es ist eine, gut zu erinnern, also normalerweise Secure Boot ist eigentlich ein Malware-Schutz. Das ist nicht dafür da, um den User einzuschränken. Das, wenn man geht auch in den Debian-Wiki, Debian bootet mit Secure Boot, aber das Debian will jetzt da nicht, dadurch die User einzuschränken. Und das prüft normalerweise nur den Kernel. Wir wollen hier jetzt was anderes machen. Wir wollen in gewisser Weise auch das System gegen den Nutzer auch sichern. Und dann gibt es Technologien dafür, mit Unified Kernel Image kann man dann weitere Teile da einbauen, was man auch signiert und dann das wird dann auch geprüft, der Integrität von dem System, der läuft. Man kann die Festplatte verschlüsseln mit der Hilfe von TPM, sodass man die Schlüssel auf den TPM-Chip speichert und mit dem signierten Kernel oder dem signierten Gesamtsystem die Schlüssel von da dann rausholt. Bedeutet allerdings dann auch, dass man dieses laufende System nicht root bekommt. Traditionell haben wir mindestens mit unseren Systemen immer für die persönlichen Geräte root an den Schüler gegeben, auch wenn die das nicht unbedingt immer brauchen, aber weil wir eigentlich das sehen, dass die Freiheit da ist. Für geteilte Geräte ist natürlich der root sowieso nicht vorhanden gewesen, weil da wollen wir natürlich nicht, dass der Max-Muster-Schüler für den Daten von den Beata-Beispielschüler kommt und vice versa. Also, aber die individuellen Geräte waren meistens mit Root-Rechte. Das ist in diesem Modell nicht vorhanden. Geht natürlich also in der Richtung von Android-Telefon. Da hat man den normalen Nutzer meistens auch nicht Root-Rechte. Da kann man natürlich damit auch nicht das nicht mögen, wahrscheinlich auch einige da in den Audience. Und Root durch eine Sicherheitslücke ist natürlich weiterhin möglich, aber da hat man schon eine relativ große, man kann relativ sicher sein, dass die Prüfungsmodus in dieser so läuft, wie das geplant ist. Was haben wir dann für eine technische Lösung gemacht, wenn dann wir starten eine getrennte virtuelle Konsole mit eigenen XORG oder WLAN-Session und eigenen Benutzerkonto. Also man kann das System ganz normal mit einem normalen Konto starten und man startet den Prüfungsmodus, der startet eine neue virtuelle Konsole, also nicht ein gesamtes System. Aber dann, und in dieser Konsole ist ein GNOME-Session mit eingeschränkten Funktionen steht zur Verfügung. Im Prinzip ein Webbrowser in Kioskmodus und andere erlaubte Software in der Prüfung und Einstellungen für Lautstärke, Mikrofon und sowas, was man vielleicht noch braucht. Temporäre Verzeichnisse sind dann mit BWRAP implementiert, sodass man nicht zu den Temp kommt, wo man sonst hätte zum Beispiel den Spickzettel speichern können davor. Und was noch aktuell nicht implementiert ist, weil wir schauen auch in die Möglichkeit, wie man mit SE Linux oder andere Technologien etwas mehr so containerisieren kann, sodass man Prozesse starten und ein Netzwerk auf dem System-Level sperren kann. Hier ist das ein Screenshot, wie das ausschauen kann. In dem Fall ist das eine Prüfung in Moodle. Und das ist eine relativ frühe Entwicklungsversion. In diesen würde man zum Beispiel da zu den eigenen Nachrichten im Moodle kommen, da oben. Da muss man natürlich schauen, dass die Kompatibilität da ist, dass wenn man zum Beispiel eine Prüfung in Moodle macht, dass man dann nur die Prüfung sieht und so. Das sind dann die Feinheiten, was noch so zu machen ist. Aber prinzipiell, da läuft halt so ein Webbrowser. Da unten rechts ist dann ein paar Einstellungen, was man vielleicht braucht. Und dann eine Prüfung beenden, quasi die Prüfung abgeben. Dann kommen wir zum Teil von dem Monitoring. Also natürlich kann der Lehrer die Schüler physisch beobachten. Wenn es im Klassenraum stattfindet und nicht irgendeine Online-Prüfung ist, von zu Hause zu machen, dann ist das eigentlich eine ganz gute Methode. Aber oftmals würden technische Mittel oder technische Hilfen dafür gewünscht. Also Veyon ist dafür eine gängige Lösung, eine Open-Source-Lösung, was auch viele andere Nutzen hat in der Schule. Das wird auch gerne verwendet, zum Beispiel für Screensharing, wenn man eine Lösung von einem Schüler vorne präsentieren möchte auf dem Beamer, geht auch da ganz praktisch durch ein Netzwerk. Dann gibt es so zwei parallele Wege. Also was nimmt man eigentlich als Ziel? Möchte man den Schummelei verhindern, sodass das erstmals nicht möglich ist? Das geht natürlich mit diesen Sachen mit gesignierten Kernel und BIOS-Passwort und die starke Systemsicherheit und sowas der in der Richtung. Was eigentlich dann der wichtigste ist, auch für ein Beispiel für diese Behörden in den Abitur, ist, man macht natürlich Verhindern so gut, wie es kann, aber das muss jetzt nicht hundertprozentig sein. Der wichtigste noch ist die Erkennung der Schummelei. Ja? Mit diesen USB-Stick-Lösungen, wenn man da zum Beispiel macht sogar Keylogging oder verzeichnet mehr oder weniger das Ganze, ist es dann nur in der Prüfungssituation. Aber hier, wenn man hat ein System, der auch sonst benutzt wird, wenn man dort solche Mittel einsetzt, dass man erkennt, wenn man das Böses macht, da kommen natürlich auch Datenschutzfragen dazu. Aber trotzdem, diese Erkennung und Verhinderung, die sind auch zwei Seiten von diesem gleichen Thema. Und ja, Privatsphäre und Datenschutz, mindestens wir sind in der Meinung, dass die Schüler sollten auf jeden Fall immer wissen, wenn die ein System sind, wo irgendeine Weise irgendwas beobachtet wird. Deswegen Beispiel Veyon starten ist bei uns nicht, dass die Lehre ohne zu wissen von den Schülern die Kontrolle von den Rechnern bekommt, sondern die müssen auch eigenwillig diese Session eintreten. Dann etwa also eine philosophische Frage. Also ich spreche irgendwie, den Nutzer einzuschränken. Wie macht man ein System eigentlich weniger frei und nutzbar? Passt das irgendwie mit den freien Software-Idealen zusammen? Wenn man das so seitens zum Beispiel Lizenzen sieht, die Geräte gehören normalerweise die Schulen. Die Schulen sind in dem Fall die das gekauft haben, die dürfen bestimmen, wie die Geräte benutzt werden. Ohne Prüfungssituation ist trotzdem ein Spezialfall. Also wenn man die Geräte in den normalen Alltag nutzt, setzt man diese Einschränkungen natürlich nicht ein. Und immerhin, dieser Weg sehen wir als transparenter als ein proprietäres OS. Der Code kann veröffentlicht und geprüft werden und man kann es einfach besser machen. Vergleich mit anderen Lösungen. Ich habe jetzt zwei hier rausgeholt. Also eine Safe Exam Browser, das wird auch relativ viel, ich weiß auch mindestens in den Universitäten benutzt, um Prüfungen in Moodle durchzuführen. In Moodle gibt es auch Verknüpfungen gerade mit dem Safe Exam Browser, dass man das als Voraussetzung hat, um eine Prüfung überhaupt durchzuführen. Eigentlich eine gute Basis, weil das Open Source Browser ist, läuft jedoch nur unter Windows und Mac OS und iOS. Also dass diese Funktionalitäten, den Browser, die das gerade zu dieser Prüfungsumgebung einschränken, sind nur in diesen nicht freien Plattformen stehen zur Verfügung. Aber grundsätzlich ist das ein Browser in Kioskmodus plus optionale Drittapplikationen und diese eingebauten Verbindungen mit LMS-Systemen. Dann gibt es ein anderes LearnStick, das kommt aus der Schweiz. Das ist komplett Open Source, Linux basiert, wird auf USB-Stick ausgeführt, also sehr ähnliche Konzept wie das ABT1 in Finnland. Und hat auch so Webverbindungen, ein Webinterface. Könnte man schon eigentlich so sofort verwenden. Hat natürlich mit den USB-Sticks wird man vielleicht jetzt nicht langfristig immer die erneuern wollen. Deswegen gehen wir etwas anderen Weg hier. Und natürlich auch, wenn jemand weitere gute Lösungen bereits kennt, gerade auf der Client-Seite, die auf Linux laufen, die Open Source sind, würden wir gerne davon hören. Vielleicht haben wir auch was verpasst. Wie kann man das Ganze dann ausprobieren? Das geht jetzt leider nicht ganz so einfach, dass man macht apt-install irgendein Paket, weil das System in den Power integriert ist. Es ist nicht so, die aktuellen Zusatzpakete zu installieren in den anderen Distributionen. Und es ist relativ noch in der Entwicklungsphase. Aktuell ist nur diese spezielle virtuelle Konsole mit GNOME und Browser und in Kiosk-Modus, das ist jetzt implementiert. Aber viele Extras noch nicht. Und diese Systemsicherheit, wir haben so Konzepte dafür, aber das befindet sich noch nicht in den Code-Tree. Was wir sehr bald machen möchten, ist ein schlankeres Image mit nur Prüfungsmodus zur Verfügung stellen, also veröffentlichen, um das Testen zu erleichtern. Also der Code sonst ist in GitHub, in den letzten Slides sind dann die URLs, wo man das alles findet. Und natürlich das Konzept und Code stehen zur Verfügung, aber so, ja, aktuell nur das runterzuladen, haben wir jetzt aktuell kein Paket, aber das schlankere Image wird das etwas erleichtern. Ja, dann kommen wir Richtung Ende und wollen vielleicht mündlich eine kurze Zusammenfassung machen. Und dann gibt es noch Zeit für Fragen.
Ja. Hört man mich?
Nein. Jetzt? Ja, vielleicht. Gut. Wir haben da am Anfang eine kleine Rundreise 360 Grad gemacht, ein bisschen die Welt uns angeschaut. Wir sehen, dass es gibt vier verschiedene Treiber in verschiedenen Weltteilen. Nordamerika, USA ist der Treiber Innovation und Geld. In Europa liegen wir leider in einer ethischen Tiefe, aber wenn wir das zu unserem Vorteil benutzen, dann wird das schon gut sein, aber das braucht Zusammenarbeit. Und deshalb muntern wir auch alle euch, das nimmt Kontakt mit uns auf. Und wie man so schön auf Englisch sagt, hard man test real life. Wir sind im Landkreis Harz unterwegs auch und werden da mit diesem Prüfungsmodus arbeiten und das in Betrieb nehmen. Die Entwicklung nimmt natürlich seine Zeit, aber wie der Kollege gesagt hat, wenn ihr gute Vorschläge habt, Kommentare, was auch immer, nimmt gerne Kontakt mit uns auf. Deshalb ein paar noch aktivierende Fragen, wie man immer sagt, dass man bei Vorträgen haben müsste. Was ist eures Erachtens am wichtigsten bei der Prüfungsumgebung?
Zuverlässige Abfolge. Das heißt, dass wenn ich die Prüfung starte, auch bis zum Ende durcharbeiten kann, wenn ich mit drin irgendwas passiert, dann stehst du da, wo es
Ja, als zuverlässige Abfolge von Anfang der Prüfung bis zum Ende. Ja.
Also erstmal vielen Dank für den Vortrag. Sie haben vorher über Effizienz gesprochen, also als Anforderung an das Prüfungssystem und überhaupt an digitales Lernen.
Ja.
Ich bin bestimmt nicht die Erste, die Kritik äußert, vielleicht habt ihr das schon gehört, aber ich weiß, dass ihr auch nur ein Angebot zu einer bestimmten Nachfrage geben. Wie schätzen Sie das selber ein? Sie haben gesagt, Sie sind da auch sehr meinungsstark. Wie schätzen Sie das selber ein, dass alles in der Schule immer mehr digital gestaltet wird? Und wie ist das mit den Prüfungssystemen? Wie kreativ können Kinder, also gerade auch junge Schülerinnen und Schüler da sein, wenn denen Aufgaben gestellt werden? Kann man sich da, also ich weiß, ich kenne Multiple Choice Verfahren, es gibt natürlich auch andere Prüfungstypen, aber wie breit und vielfältig sind dass man sagen kann, es werden auch bestimmte oder verschiedene Lernstrategien und bestimmte Lösungsstrategien und so angesprochen, dass die Kinder noch die Möglichkeit haben, auch selber eigenständig kreativ Lösungsideen zu entwickeln, anstatt nur dieses Prüfungssystem sozusagen zu lernen und zu bedienen und dort entsprechend geforderte Antworten geben.
Okay, ich bin nicht in Politik aktiv, aber ich nehme erst einmal so einen Politiker-Approach.
Ja, also erstmal, da waren mehrere Fragen. Erstmals, also mit, wie das ist mit dessen mehr Digitalisierung in den Schulen allgemein, unsere Meinung dafür. Und dann gerade diese Kreativität, wie das ermöglicht für die Kinder. Die waren die Kernthemen, denke ich.
Wie ihr seht, haben wir jemanden, der dolmetscht für mich die Fragen, der vereinfacht die.
Einfach, was das für die Online-Nutzer auch dann wirklich, die das anschauen. Hörbar wird. Ja.
Digitalisierung wird meines Erachtens nie die Lösung sein. die volle Lösung. Digitalisierung und digitale Mittel sollen ein Mittel sein für guten Lehren und Lernen. Und deshalb sehen wir auch, ich habe das mit mehreren Spezialisten, die das auch untersucht haben auf der akademischen Ebene, eine Kombination der traditionellen Mittel und der digitalen Mittel wird die optimale Lösung sein. Keiner kann das Rezept reinschreiben, aber die Kombination ist die Lösung. Wie innovativ können die digitalen Lösungen sein? Die können viel innovativer sein als heute, aber die können nie traditionelle Innovativität ersetzen. Das heißt, es muss eine Kombination da sein. Aber sehr viele Prüfungen können sehr innovativ auch in einer digitalen Prüfungsumgebung ermöglicht werden.
Und ich sehe das auch so, also viele von diesen, also gerade die Kreativität in den Schulen zu fördern, ist enorm wichtig. Und für die meisten kreativen Aufgaben, man braucht eine Prüfungsumgebung. Man macht die als Gruppenarbeit oder individuelle Arbeit, man kann alle möglichen Tools relativ frei nutzen und damit kreativ sein und dann kann man das Ergebnis werten und sowas. Also in dem Fall braucht man nicht unbedingt eine Prüfungsumgebung. Das braucht man natürlich bestimmte Wertungen und da sind auch sehr, wie auch vorher genannt wurde, es gibt innovative Lösungen in Entwicklung, die laufen meistens auf der Serverseite, haben wir auch manche auf den Messen gesehen, wo wirklich ganz neuartige Prüfungen ermöglicht werden, wo man innerhalb einer Umgebung viele Sachen kreativ machen kann. Man kann da zum Beispiel E-Mails hin und her schicken und dann wird dieser Workflow, dieser Ablauf dann nachher bewertet. Und viele von dieser Entwicklung kann gerade da auf der Serverseite passieren und dann die Client-Seite ist mehr oder weniger das sogar irgendwie sicherzustellen, dass man in diesem Rahmen bleibt und vielleicht nicht gerade in den zweiten Fenster den ChatGPT offen hat, wenn das nicht erwünscht ist in dieser Aufgabe. Ja.
Und zu den Beispielen von innovativen digitalen Prüfungsumgebungen, wir sind noch ein paar Kilometer weg davon, aber es gibt schon ein paar Versuche mit ethischem KI und wenn man das einbettet, das können zum Beispiel digitale Prüfungsumgebungen innovativer machen. Aber da sind wir noch ein bisschen weit weg von.
Ja. Dann hätten wir die nächste Frage. Gab es neue Erkenntnisse heute? Aber das. Oder weitere Vorschläge für uns?
Live-System runterladen und testen können.
Ja, Live-System runterladen und testen können ist aktuell noch nicht da, aber wird bald da sein zum Runterladen und Testen. Ja.
Aber lass uns in Kontakt bleiben, jedoch, weil wir sind daran interessiert, dass wir auch dann da ein bisschen mehr Erfahrungswerte von euch bekommen würden.
Also Puavo in sich ist natürlich auch ein Image davon zum Runterladen, aber das, wo die Prüfungsumgebung funktionieren, sind da jetzt nicht so dabei. Ja.
Die Folien werdet ihr von dem Organisator später bekommen. Da stehen auch unsere Kontaktinformationen, E-Mail. Also nehmt gerne Kontakt mit uns auf.